Ja, lieben Geschwister, wir freuen uns, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und bringen auch liebe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Und wir wollen heute Morgen miteinander einen Text aus dem Epheserbrief aufschlagen, den ich euch vorlesen möchte, Epheser 6. Und zwar von Vers 10 an bis Vers 18. Während ihr, wenn ihr wollt, gerne mit aufschlagen dürft, möchte ich euch kurz sagen, dass dieser Brief von dem Paulus an eine junge Gemeinde geschrieben wurde. Der Paulus hat diesen Brief circa 60 nach Christus geschrieben an eine Gemeinde, die vielleicht 7 Jahre alt war, also auch noch gar nicht alt, noch relativ jung. Und wie jede junge Gemeinde hat sie noch viel zu lernen gehabt. Und jetzt am Ende dieses Briefes fasst er etwas zusammen, was ihm sehr auf dem Herzen liegt und woran er sie noch einmal erinnern möchte daran, auf ihrem Weg, in ihrem Kampf des Glaubens, in ihrer Nachfolge, in allen Widerständen, die sie auch in Ephesus ganz besonders zu spüren bekommen haben. Epheser 6 ab Vers 10 lese ich uns einmal vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen. Und am Anfang noch mit uns gemeinsam kurz still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und durch dich dürfen wir auch zu unserem himmlischen Vater kommen. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich um deine Hilfe. Nun befinden wir uns nicht in Ephesus, sondern in Kadolsburg und ja, du weißt um unsere Umstände hier. Wir bitten dich, leite uns und lass dieses Wort für uns heute Morgen ein Wort sein, wodurch wir gelehrt und unterwiesen werden auf unserem Weg der Nachfolge. Wir danken dir, dass du selber in unserer Mitte bist. Leite uns in deine Wahrheit durch deinen Geist. Amen. Dieser Text wird ja gemeinhin als die Waffenrüstung Gottes auch so ein bisschen geschildert und beschrieben. Und es ist ja wirklich so, Gottes Waffenrüstung ist für die Gemeinde der allerbeste Schutz. Ich möchte meine Predigt heute Morgen in drei Teile aufteilen. Zum einen möchte ich am Anfang über den Grund und das Ziel dieser Rüstung sprechen, dann diese Rüstung selbst uns etwas vorstelle und dann den Umgang mit der Rüstung noch etwas mit uns gemeinsam auch anschaue. Jetzt stellt euch einmal vor, in Ephesus vor über 2000 Jahren saß auch eine Gemeinde in einem Raum, wo sie sich getroffen haben. Und es kam der Brief von dem Paulus. Und da gab es genauso Junge und Alte. Da gab es also Leute, die im Augenblick dann auch so vieles im Kopf hatte, eine Woche hinter sich oder eine Woche vor sich, wo ihre Gedanken natürlich auch damit sich auch beschäftigt haben. Und mitten hinein wird nun dieser Brief vorgelesen. Der Älteste dort in Ephesus sagt, wir haben einen Brief von dem Paulus bekommen. Und ich lese euch diesen Brief jetzt einfach mal vor. Und jetzt habe sie also zugehört und als nun unser Abschnitt vorgelesen wurde, da habe sie vielleicht auch gedacht, ja, also das hört sich ja nun wirklich wild an. Das hört sich ja unwahrscheinlich gefährlich an. Und wenn wir das so nun auch mitbekommen, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, vielleicht ist der eine oder andere da erschrocken und hat gedacht, ja, also das wusste ich ja gar nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Und so geht es uns ja bis zum heutigen Tag auch. Wir haben sie ja noch nie gesehen. Die Mächte der unsichtbaren Welt. Und trotzdem sind sie da, die gefallenen Engel, Dämonen, der Satan, wie immer wir sie beschreiben und schildern wollen. Die Bibel redet sehr klar und deutlich von ihnen und sagt auch, dass wir in diesem Kampf uns befinden. Also wir, wenn wir persönlich heute so miteinander uns Gedanken machen über Kämpfe, dann sagen wir, oh, wir haben jetzt eine schwierige Zeit hinter uns und wir haben gekämpft mit den ganzen unterschiedlichen Problemen, die sich da ergeben haben. Vorher war es Corona, jetzt ist also der Krieg in der Ukraine. Wir haben zu kämpfen am Arbeitsplatz, wir haben zu kämpfen in der Familie, wir haben zu kämpfen mit uns selbst, das sind so die ganz vertraute Kampfesgebiete. Aber wir sehen gar keinen Menschen oder Person, so wie hier beschrieben. Die kann man ja auch gar nicht sehen. Aber sie befindet sich doch auch in unserem Leben. Und sie gebrauchen oft diese Welt. Ne? Der Satan wird als Fürst dieser Welt uns vorgestellt. Sie gebrauchen diese Welt und die Ereignisse dieser Welt, um dadurch auch uns in die Irre zu führen. Listige Angriffe, listige Kunstgriffe des Teufels, so wird es uns hier geschildert. Das heißt, sie sind nicht ganz leicht zu durchschauen. Ein ganz besonderes solches Kunststück des Satans ist, dass er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Und dazu sagt er aber nicht, also ich bin jetzt hier und möchte mit dir reden, sondern ich will es euch mal anhand von einem Beispiel ein klein wenig auch illustrieren. In der vergangenen Woche habe ich mit einer Missionarin gesprochen. Und die ist im Nahen Osten auf dem Missionsfeld. Und da sagte sie, wir haben auf unserer Missionsstation immer wieder gemerkt, dass diese ganze Nachrichtenflut in den vergangenen Jahren uns fast übermannt hat. Und es kamen immer neue Nachrichten hinein. Und wir wussten schon bald gar nicht mehr, also so sinngemäß hat sie es gesagt, was machen wir jetzt überhaupt und wie gehen wir damit um? Und die Nachrichten, die werden immer schrecklicher und schrecklicher und noch mehr Hiobsbotschafter kommen. Und dann habe sie gesagt, also wir begrenzen das. Wir sagen für uns, wir wollen nur noch 10 Minuten uns Zeit nehmen pro Tag, um uns mit diesen Nachrichten überhaupt zu beschäftigen. Denn wir haben hier einen Dienst. Und wir können diesen Dienst gar nicht tun, wenn wir fortwährend immer nur gucken, was passiert in der Ukraine, was passiert da oder dort. Und da sind wir gar nicht mehr in der Lage, das zu sehen, was vor unserer eigenen Nase eigentlich passiert. In der vergangenen Woche, noch ein Beispiel, war ich in einem Bibelkreis mit älteren Frauen zusammengesessen. Und eine Frau um die 85 Jahre sprach mich an und sagt, sie kann gar nicht mehr leben, also so sinngemäß hat sie es gesagt, diese Not in der Ukraine, dieser Krieg. Und es hat sie so angegriffen, dass sie also für sich selbst auch dachte, also ich kann Gott gar nicht verstehen. Kann Gott gar nicht verstehen. Seine Gerechtigkeit, sie hat damit zu kämpfen und zu ringen gehabt. Und ich kann das ganz gut verstehen, wenn man als älterer Mensch, weil man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Termin hat, dann sitzt man am Fernseher und dann kommen diese Bilder und Nachrichten und die ganze Nachrichtenflut vom Ukraine-Krieg, alles tut man in sich hinein dann auch anhäufen und dann gibt es gar nichts anderes mehr. Und da habe ich versucht, ihr und eine andere Frau, die wir dort zusammengesessen sind, zu sagen, schauen Sie mal, wir können an diesem Ukraine-Krieg nicht viel machen. Wir haben keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise, dass wir da auch nun wirklich was bewegen könnten. Aber wissen Sie, Sie leben hier in einer Straße, in einem Haus. Es sind 2 Häuser, wo viele ältere Menschen zusammen wohnen und leben. Wissen Sie, dass da auch ein Kampf ist? Da sterben Menschen und gehen für ewig verloren, wenn sie den Herrn Jesus Christus nicht kennen. Das sind also Auseinandersetzungen. Ne? Das sind Aufgaben für Sie, für uns. Ne? Wir saßen an einem großen, langen Tisch und der war noch längst nicht gefüllt. Ein paar Frauen, die sich zusammengefunden hatten, um die Bibel auch zu lesen und davon zu hören. Dann habe ich gesagt, beten wir doch dafür, dass dieser Tisch voll wird und aus diesen 2 Häusern diese ältere Frauen und Männer zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Was ist der Kriegsschauplatz, um den wir uns zu kümmern haben? Die listigen Kunstgriffe des Satans, die wollen uns dahin führen, dass wir uns mit ganz vielen Dingen ganz intensiv beschäftigen. Und dann für das Eigentliche, wir haben es gerade vorhin gehört, vom Zeugnis her, für das also für die Missionsarbeit, Evangelisationsarbeit, für das Zeugnis haben wir gar nicht mehr viel Zeit. Oder für das Lesen in der Bibel. Manche vielleicht nehmen sich sehr viel Zeit, Informationen und Nachrichten zu sammeln. YouTube, Instagram, Facebook. Internet, Fernsehen, Zeitung wird vielleicht nicht mehr so gelesen. Aber ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr euch pro Tag damit beschäftigt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, im Vergleich dazu, wie lange Zeit nehmen wir uns, wie viel Zeit nehmen wir uns, um in der Bibel zu lesen und um zu beten. Wäre es denkbar, dass es dem Widersacher gelungen ist, mit seinen Kunstgriffen uns dahin zu bringen, dass wir Dinge als außergewöhnlich wichtig erachten, die aber für unser Herz, für unser eigenes Leben, für unsere Familie, für unsere Arbeit, für unsere Gemeinde gar nicht so große Bedeutung haben? Listige Kunstgriffe des Satans. Er ist wirklich sehr stark damit beschäftigt, unsere Gedanken und unser Herz auch zu beeinflussen. Negative Gedanken. Man kann mitten in einer Gemeinde sitzen und kann ganz arg viel negative Gedanken haben. Mir geht es immer wieder so. Und ich glaube, ich bin gar nicht der Einzige. Man kann sich stören an Geschwister. Oh, das gefällt mir nicht an dem. Und man merkt gar nicht, dass man schon im Grunde genommen nicht mehr vom Herrn und seinem Geist bestimmt wird, sondern dass der Widersacher versucht, auch selber Raum zu finden. Er gebraucht unser Fleisch und die Sünde, die in unserem Fleisch wohnt, und stachelt es noch an, nicht? Und versucht da in unserer eigenen Gedanke uns gegeneinander aufzuhetzen. Das ist sein liebstes Kunststück in der Christenheit. Wenn er die Christen damit beschäftigen kann, dass sie miteinander streiten, dann haben sie gar keine Zeit mehr überhaupt zu missionieren und zu evangelisieren. Dann sind sie nur noch mit sich selber beschäftigt. Und du hast mir, aber du hast mir auch. Vergebung, Barmherzigkeit, Liebe, all diese Dinge sind vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig. Diese Kunstgriffe des Widersachers, die Gemeinde in Ephesus hatte auch damit zu kämpfen. Trinkt euch nicht voll Wein, Epheser 5, Vers 18, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ganz viele Sachen des normalen täglichen Lebens, die vorkommen können, die sind dort auch im Epheserbrief geschildert. Wo sie mit falscher Lehre konfrontiert worden sind. Da gab es noch kein Instagram und Facebook, aber in Ephesus gab es etwa auch ganz viele Gespräche und Austausch. Und der eine hat das gehört und der andere hat wieder was anderes gehört. Und diese Nachrichten, sie schwirren durch die Straße und sie werden bewegt in der Herzen. Und dann passiert es einfach auch, dass eben ganz viel hängen bleibt. Bei uns bleibt auch ganz viel hängen. Wenn man mal kontrollieren würde, wie viele von unseren Gedanken sind biblisch, also wahrhaftig, wie viele von unseren Gedanken sind aber vielleicht auch ganz merkwürdig, verschroben, gar nicht wahr, tun uns gar nicht gut, sondern schaden uns vielleicht viel mehr. Also ihr merkt schon, das ist mir heute Morgen ein Anliegen, dass wir das auch wahrnehmen, diese ganze Angriffe, diese Kunstgriffe des Widersachers, sie betreffen unser eigenes Leben. Sie gehen mit hinein in die Gemeinde, in unser tägliches Leben. Sie betreffen die Ehe, sie betreffen das Familienleben mit den Kindern, sie betreffen unser Arbeitsleben. Alles miteinander ist davon auch betroffen. Und wir brauchen Schutz. Eine Waffenrüstung, das macht klar, wenn der Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes sagt, also zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, dann erklärt er damit, ihr braucht Schutz. Und manch einer, der denkt wahrscheinlich, oh, ich kann mich selber ganz gut schützen. Ich bin wirklich ganz gut in der Lage dazu, denn ich bin intelligent. Also ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann denken. Ich kann Nachrichten filtern. Ich kann mich wunderbar selber ganz gut schützen. Ja, dann würde der Herz zu uns sagen, merkwürdig, ich bin allwissend und ich selber, ich habe ganz andere Meinung. Ich glaube, dass wenn du nicht meine Waffenrüstung anziehst, du schutzlos deine Kunstgriffe des Widersachers ausgesetzt bist. Der Widersacher ist viel intelligenter als du. Er kennt das Gesamte, also was auf dieser Welt auch in der Vergangenheit alles schon so an Wissen und Erkenntnis gesammelt wurde. Er macht es sich zunutze, um dich zu verführen. Er kennt deine Schwäche. Er weiß genau, wie er dich kriegen kann. Wenn ich von meiner Seite aus glaube, dass ich selber mich schützen kann, dann ist das ganz schwierig für den Herrn Jesus, mir seinen Schutz überhaupt so schmackhaft zu machen, dass ich sage, oh ja, ich möchte diesen Schutz überhaupt erst mal kennenlernen. Denn ich bin ja davon überzeugt, also das alles, ja, in ganz große Notzeiten, wenn ich dann mal im Bett liege und gar nichts mehr kann, dann brauche ich diesen Schutz. Aber im normalen Leben, da kann ich ganz gut selber mich schützen. Wenn ihr so denkt, wird es für euch sehr schwierig sein, diesen Text an euch herankommen zu lassen. und ihr macht euch dann vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber, was dieser Schutz überhaupt für eine Bedeutung hat. Warum brauchen wir diesen Schutz? Was ist der Grund für diesen Schutz und das Ziel dieser Rüstung, dieser Waffenrüstung? Es wird eigentlich in unserem Text sehr klar gesagt, es geht darum, dass wir standhalten können, dass wir widerstehen können, dass wir uns behaupten können, dass wir alles wohl ausrichten können, standhalten können. Unsere Stellung, unsere Position als Christen, ja, in dieser Welt zu behalten, unseren Einfluss, wenn möglich, auszudehnen, unser geistliches Leben zu erhalten. Das ist etwas, was im Laufe der Nachfolge der Zeit, wo wir nun den Herrn Jesus Christus kennen, nachlassen kann. In der Offenbarung Kapitel 2 ist das genau das, was die Gemeinde in Ephesus viele Jahre später vom Johannes auch aufgeschrieben bekommt. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wer von uns kann mit aufrichtigem Herzen sagen, meine Liebe zum Herrn Jesus war nie größer und stärker als jetzt in diesem Augenblick. Ich habe nie gerne in der Bibel gelesen. Ich habe nie mehr gebetet. Ich habe nie mehr ihn lieb gehabt als jetzt in diesem Augenblick. Ich kenne das gar nicht, auf und nieder, also so Höhe und Tiefe gibt es bei mir nicht. Oh doch, wir kennen das alle. Wenn man mal die Bibel 10-mal durchgelesen hat und man kommt wieder zum 1. Mosebuch, dann kann es sein, dass es sich bekannt anhört. Lest ihr eure Bibel von vorne nach hinten? Lest ihr sie immer wieder neu? Habt ihr noch die gleiche Liebe zu diesem Wort, zu diesem Herrn, der dieses Wort spricht? Es ist etwas, wo wir standhalten sollen, stehen bleiben sollen. Nicht nur in der Verteidigung des Glaubens, nicht nur in der Evangelisation und Mission, sondern in unserem eigenen Heiligungsleben. Heilige sie durch deine Wahrheit, sagt der Herr Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung, Liebe zum Herrn, ist nur möglich, wo das Wort des Herrn eine Rolle spielt, wo die Bibel wichtig ist. Und wo sie nicht wichtig ist, da haben wir im Grunde genommen schon auch unseren Platz etwas aufgegeben, sind schon am Rückzug, befinden uns nicht mehr an dem Ort, an dem wir eigentlich sein sollten. Wir stehen nicht mehr auf der Grundlage im Kolosserbrief, lasse das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Das ist etwas, wo wir spüren. Ich glaube, also es geht uns allen so, mir geht es so und ich denke mal, euch wird es genauso gehen. Es ist ein ganz großer Kampf, dem Herrn Jesus in Treue nachzufolgen. Und durch die ganze Angriffe und Kämpfe, die man erlebt, sich nicht abbringen zu lassen, weiter ihn von ganzer Herzen lieb zu haben und sein Wort und seine Gemeinde. Manchmal ist das ein wunderbarer Gradmesser, auch an dem geistlichen Leben, wo man dann also für sich selber wahrnehmen kann, ist die Liebe zu der Gemeinde des Herrn Jesus Christus noch genauso groß. Eigentlich sollte sie wachsen im Laufe der Nachfolge. Sie sollte zunehmen, dass man, wenn man am Anfang die Gemeinde lieb gehabt hat, dass man im Grunde nach 30 oder 40 Jahren sie noch viel mehr liebt. Und wenn man dann feststellt für sich selbst, was eben auch passieren kann, oh ja, das ist für mich nichts mehr Besonderes. Dazu muss ich mich gar nicht mehr vorbereiten. Ich muss gar nicht mehr, wenn ich in die Gemeinde gehe, davor auch beten, dass ich selber ein Zeugnis sein kann. Das ist für mich eigentlich, als würde ich irgendwo ganz normal an einen Ort hingehen. Und im Grunde ist mir es auch manches Mal etwas lästig, weil die Menschen, die ich dort antreffe, sind mir nicht alles so angenehm. Also, es kann alles passieren. Was hilft? Zuallererst einmal nicht meine Kraft. Denn sonst würde hier stehen in Kapitel 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in eurer eigenen Kraft und in der Macht eurer eigenen Stärke. Geht voran. Dann würde es nicht heißen, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist seine Stärke. Und es ist seine Kraft, die wir brauchen. Diese Rüstung, die hier beschrieben wird, ist nicht unsere eigene Anstrengung, mit der wir dann also ganz arg kräftig uns bemühen, ein gutes Leben zu führen. Das wäre nur christlicher Humanismus. Nein, es ist etwas ganz anderes. Ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und dann wird sie beschrieben. Sie wird uns beschrieben in Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich etwas, wo wir wichtig nehmen sollten oder auch ja, fragen sollten. Das ist für mich ein Schutz. Meine Lenden sollen umgürtet sein mit Wahrheit. Was mache ich jetzt dazu, dass ich selber diesen Schutz wirklich haben kann? Bildung. Ich besuche vielleicht irgendwie eine Schulung. Was ist eigentlich die Wahrheit? In der Bibel wird es ganz einfach zusammengefasst mit der Aussage, dein Wort ist die Wahrheit. Der Schutz für mich, für meine Lenden, ist die Bibel selbst. Wenn der Satan kommt und zu mir sagt, das ist gut, das tue, und es kommt mir auch so gut vor und ich tue es dann auch unter Umständen, dann kann mir eigentlich nur die Bibel helfen, indem sie mir erklärt, das ist böse. Wenn es wirklich böse ist, ne? Und das ist nicht gut. Es ist wirklich ein ganz wunderbarer Schutz und seine eigene Gedanken, sein eigenes Herz von der Bibel durchleuchtet zu lassen, das hilft uns ungemein, uns selber kennenzulernen. Und normalerweise geht es dann so, je mehr wir im Angesicht Gottes stehen, umso mehr erschrecken wir vor uns. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, oh, wie schön bin ich in meinem Herzen. Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Wie gemein kann ich sein? Wie wenig bin ich bereit zu vergeben? Wie wichtig nehme ich mich selbst? Und alles, wo ich persönlich auch zu sehr vielleicht mich bedrängt und belastet fühle, lehne ich ab. Soll jemand anders machen? Das ist das Berühmte, was wir auch in unserem Leben immer wieder entdecken. Wir sind uns selbst am liebsten. Das erklärt aber nicht mir mein eigenes Ego, sondern das sagt mir die Schrift. Die hilft mir, dass ich darin auch wachsen kann. Aber ich muss weitergehen, sonst komme ich gar nicht ans Ende. Diese Rüstung selbst, die wollen wir uns ein klein wenig anschauen. Also es heißt hier, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, wer von uns ist gerecht, der stehe auf. Wer von uns aus vollkommen gerecht ist, der stehe auf. Niemand kann aufstehen. Wir leben nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit. Der Herr Jesus ist auch nicht vor Gerechte gekommen. Also, ne? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir das ja begriffen. Wir sind nicht gerecht. Keiner von uns. Kein einziger von uns ist gerecht. Und wir werden es auch nicht sein. Wir leben von der Rechtfertigung. Das heißt also, aus der Gerechtigkeit Jesu Christi. Aus seiner Gerechtigkeit. Er als Einziger hat vollkommen das Gesetz erfüllt. Wir versagen jeden Tag. In der Liebe zum Herrn, in der Liebe zum Nächsten. Wir versagen jeden Tag. Und wenn wir diese Schutzrüstung dem Teufel entgegenhalten, oh, ich bin ein guter Christ. Innerhalb von einer Sekunde hat er sie durchbohrt, weil er uns kennt. Und da, und da, und da, und da bist du da auch ein guter Christ gewesen. So können wir nicht in die Schlacht ziehen. Das macht uns fix und fertig. Wenn jemand sich selber und seiner eigenen Gerechtigkeit vertraut, ist er arg, arg angefochten, fortwährend. Aber wenn er gelernt hat, aus dem Glaube zu leben, meine Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber Christi, Blut und Gerechtigkeit, darauf vertraue ich. Da kann der Widersacher mit seinen Pfeilen gegen mich schießen, wie er will. Die Gerechtigkeit Jesu Christi kann er nicht durchbohren. Aber meine eigene Gerechtigkeit kann er sehr wohl durchbohren. Der Brustpanzer, der schützt das Herz. Manch ein Christ ist verzweifelt, weil er wirklich auch das spürt, dass er selber ein Sünder ist. Und er kommt nicht gut zurecht. Und auch in den ganzen Anfechtungen des Widersachers wird er immer wieder zu Boden geworfen. Und dem dürfen wir als Trost des mitgeben, gibt es der Paulus hier mit und auch der Herr selber, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, und zwar Gottes Gerechtigkeit. Damit will ich nicht Vorschub leisten, die Sünde nicht ernst zu nehmen, aber denen, die ganz arg verzweifelt sind unter ihrer eigenen Sünde Not und die gar nicht gut zurechtkommen, denen sei es gesagt, wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus. Und deswegen kommen wir in die Herrlichkeit, nicht wegen unserer guten Werke, nicht weil wir so schön und so nett sind. Wir sind nicht schön und nett. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir alles recht machen, sondern weil er alles recht gemacht hat. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und das will auch eingeübt sein. Bis hin zu dem Evangelium, von dem hier die Rede ist, in Vers 15, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und da ist übrigens nicht nur und zuallererst die Evangelisation und Mission gemeint, sondern es ist gemeint, diese Evangeliumsbotschaft soll mein ganzes Leben durchdringen, in meinem Gehen, in meinem Wandel, in meinem ganzen Sein. Und dazu gehört natürlich schon auch die Evangelisation. Aber das Evangelium ist nicht einfach nur als Schuhwerk für die Mission gedacht, es ist für mich gedacht. Wenn ich morgens aufwache und verzweifelt bin, wenn ich abends mit Tränen in den Augen ins Bett gehe, weil dieses oder jenes Schreckliche passiert ist und sagt mir jetzt nicht, das kennt ihr gar nicht. Das kennt ihr mir alle. Dann ist das Evangelium die gute Botschaft. Das ist die frohmachende Botschaft für mich. Nicht, wenn ich in mein Leben hineinschaue und bewundere, was ich alles Tolles geleistet habe, sondern wenn ich auf den Herrn Jesus Christus schaue und darauf Acht habe, wie er als Sieger den Tod überwunden hat. Am Kreuz die ganze Herrschaft der Gewalte und Mächte zur Schau gestellt hat. Das ist die frohe Botschaft. Mit ihm darf ich selber vorangehen. Mit ihm darf ich über die Mauer springen. Mit ihm darf ich mich dem Feind stellen. Das ist die frohe Botschaft für mein ganzes Leben. Das ist die frohe Botschaft, wenn mein eigenes Herz trutzig ist, wie man so schön altdeutsch sagt. Also wenn mein eigenes Herz so viel Widerstand leistet. Wer ist in der Lage, mit meinem Herzen umzugehen? Der Herr Jesus Christus kann es. Er kann aus einem Saulus einen Paulus machen. Na? Er kann aus einem Mose, der einfach mal einen Ägypter umgebracht hat, einen überaus sanftmütigen Menschen machen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist Hoffnung jetzt in einem Augenblick, wo wir vielleicht auch ganz durcheinander sind. Von uns selbst können wir diese Hoffnung nicht haben. Wir haben manche gute Tage, aber je älter wir werden, umso weniger werden sie. Also von daher ist es wichtig, dass wir wissen, von woher wir leben können, gehen können. Wer gibt mir Kraft zum Gehen? Das ist also das Fußwerk, das Schuhwerk, von dem hier auch die Rede ist. Und dann kommt weiter hier noch der Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Ich vertraue dem Herrn, auch wenn ich mich schrecklich fühle. Ich vertraue dem Herrn, auch wenn ich Schmerzen habe. Ich vertraue dem Herrn, auch wenn die ganze Welt gegen mich eingestellt ist. So kommt es einem manchmal vor. Ich habe ein kindliches Vertrauen in seine Treue. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe ein Vertrauen, auch in dem Augenblick eben, wo die Angriffe auf mich einprassen und ich spüre schon längst, wie ich gar nicht mehr dem gewachsen bin. Ich vertraue meinem Herrn. Wenn ich einer Aufgabe mich nicht gewachsen fühle, die ich vor mir habe, dann vertraue ich ihm. Aber ich vertraue auch seinem Wort. Kennt ihr das auch? Man hat was gelesen. Oh, und jetzt möchte man es festhalten. Und es kommt der Widersacher und er schießt seine gewaltige Pfeile gegen uns. Ich bin gekommen, um Sünder zu erretten. Und jetzt möchte man ein Zeugnis sein in der Familie, Nachbarschaft. Und man sieht fortwährend, die haben gar kein Interesse. Es ist schön, wenn man auch es entdecken darf, wenn Menschen Interesse haben, aber oft erleben wir, sie haben kein Interesse. Und was kann mir jetzt helfen? Wenn ich nur auf das schaue, was ich vor Auge habe, schwierig. Da schwirren die Pfeile des Widersachers. Aber wenn ich auf den Herrn schaue und seine Verheißungen und sein Werk vor Auge habe, kann ich auch unter schwierige Umstände weiterhin ein Zeugnis sein. Der Schild des Glaubens kann die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Oder der Helm des Heils, von dem hier auch die Rede ist, er schützt unsere Gedanken. Es ist so schwierig, gut zu denken. Die Zunge wird uns schon in der Bibel, im Jakobusbrief, als etwas vorgestellt, was nicht zu steuern ist. Unsere Zunge können wir nicht steuern. Aber unsere Gedanken auch nicht. Unsere Gedanken auch nicht. Manches Mal ist man selber aus diesem Grund so verzweifelt, weil man eigentlich, man denkt, ich möchte doch gut jetzt denken. Ich möchte jetzt nicht so durcheinander sein. Ich möchte jetzt nicht so negativ denken. Ich möchte auch viel mehr klar denken können. Ich möchte meinen Kopf schützen. Ich möchte nicht fortwährend die falsche Einstellung haben. Was für einen Helm gibt es dazu? Es ist der Helm des Heils, des Retters, der meine Gedanken bewahren kann in dem Herrn Jesus Christus. Der himmlische Vater kann das. Wisst ihr den Vers, wo das auch ganz besonders steht im Philipper 4? Wenn wir unsere ganze Nöte nun dem Herrn Jesus Christus bringen, dann dürfen wir das erfahren. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben fortwährend mit unseren Gedanken zu kämpfen. Und der, der unseren Gedanken bewahren kann, ist der Herr. Und das tut er ganz gerne. Sein Wort, welches das Schwert des Geistes ist, auch noch ein Teil dieser Waffenrüstung. Aber ich muss am Schluss einfach, bevor ich ganz kurz noch das Letzte sagen möchte, den dritten Teil, erkläre noch einmal Werbung dafür machen. Das ist der einzige wirkliche Schutz gegen die listigen Attacken Satans. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben nicht die Wahl, ach ja, heute habe ich ein bisschen Zeit, dann kann ich mal so mich in diesen Schutz begeben, aber jetzt die nächsten Tage, da geht es halt nicht so gut. Wir werden das spüren. Wir werden es spüren, wenn wir diesen Schutz vernachlässigen. Wir haben nichts dem entgegenzusetzen oder etwas, was wir anstatt dessen ergreifen könnten. Es gibt nur diesen Schutz. Und dass es ihn gibt, das ist schon eine wunderbare Angelegenheit, dass der himmlische Vater seinen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben. Ja, das ist wirklich eine wunderbare Angelegenheit. Aber ich möchte euch einladen, lebt durch ihn. Und da komme ich jetzt zu dem Letzten ganz kurz. Was bedeutet es eigentlich nun, mit dieser Rüstung umzugehen? Zuallererst einmal, dass ich das angucke, das Wort, was hier gebraucht wird, zieht an. Das ist etwas, was auch bei der Kleidung verwendet wird. Ihr Herren und Frauen und also, wenn ihr, Männer und Frauen, so muss ich sagen, wenn ihr Kleidung euch kauft, dann macht ihr das wahrscheinlich so, ihr geht also irgendwo in ein Geschäft, und ihr macht eure Augen zu und greift irgendwo in das Regal und zieht was raus und geht zur Kasse und dann tut ihr zahlen. Wahrscheinlich nicht, gell? Wenn wir Kleidung für uns kaufen, dann wollen wir erstmal sehen, wie sieht diese Kleidung aus? Wir haben ja gewisse Vorstellungen, wie sie aussehen soll. Und dann müssen wir reinschlupfen, um die Größe zu testen. Passt sie überhaupt? Ja? Also wir müssen mit offenem Auge diese Dinge betrachten. Und manch einer, der nun eben auch seine Kleider ganz bewusst aussucht und auch ein bisschen Freude an der Mode hat, der sagt also, da nehme ich mir auch Zeit dazu. Nicht? Das ist mir etwas auch, was mir wichtig ist. Und beim Anziehen der Waffenrüstung Gottes ist es genauso, wenn ihr nicht wisst, was das Schild des Glaubens ist, ja, wie sollt ihr denn das anziehen? Wenn ihr nicht wisst, was der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist, wie sollt ihr in ihm leben? Ne? Wenn ihr nicht wisst, was der Helm des Heils ist, wie sollt ihr eure Gedanken dann schützen? Das könnt ihr ja gar nicht. Oder wir können das alle miteinander nicht, wenn wir das nicht wissen. Wir können nicht einfach so, also jetzt schlupfe ich mal rein, ich muss gar nicht hingucken, Herr Jesus, heute ist ein schwieriger Tag, bewahre mich doch. Also natürlich ist das ein wichtiges Gebet und ich möchte das jetzt gar nicht verunglimpfen, aber wisst ihr, das reicht nicht aus. Wenn ich nicht selber mir die Mühe mache, den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, in seinem Werk, in seinem Heil zu betrachten, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, ne? Seine Erlösung, sein vergossenes Blut, seine Kraft, sein Friede. Wenn ich das mir nicht anschaue, wie will ich denn darin leben? Wie soll ich darin reinschlupfen? Wie soll es mir gelingen in dem Augenblick, wenn der Widersacher kommt und mein ganzes Leben zerstören will? Auch mein christliches Leben. Ne? Wie soll ich mich wehren? Wenn ich keinen Vers im Herzen habe, keine Verheißung, die ich dann anwenden kann. Gott ist ein Gott für die Nöte, der bewährt ist in der Nöte. Also so Psalm 46 oder egal, was auch immer. Wenn ich das nicht habe, ja, dann stehe ich dann eben da im Regen, wenn der Widersacher kommt und ich gehe in die Luft. Und dann sage ich nachher, ach ja, das ist, passiert ja allen. geistliche Waffe gestochen. Man muss mit ihr umgehen. Man muss wirklich sie anziehen. Im 1. Thessalonicher Brief wird es genauso auch beschrieben, im Kapitel 5, Vers 8. Darf ich euch das gerade noch kurz vorlesen und zum Schluss mit aufs Herz legen und mitgeben? 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Ne, das war nicht der Vers, es war Römer 13, Vers 14, entschuldigt. Römer 13, Vers 14 ist es gewesen, aber wir haben es gleich. Römer 13, Vers 14. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Wisst ihr, das ist ein Bibelvers, der ist nicht einfach, also so, dass man sagen könnte, oh ja, das ist wie wenn ich halt beim Bäcker meine Brötchen kaufe, ne? Dann sehe ich also durch die Scheibe hindurch, Mohnbrötchen, das will ich haben. Gut, zahle ich und dann habe ich's. Das ist genau das, was ja mit der Waffenrüstung Gottes auch gemeint ist. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Wisst ihr, ich möchte das euch mitgeben. Und ich möchte es euch eigentlich so mitgeben als Ermutigung. Ich möchte euch sagen, manch ein Kampf, den ihr kämpft, wo ihr vielleicht auch noch gar nicht so gut zurechtkommt, das muss nicht sein. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um für seine Kinder ein wunderbarer Schutz zu sein. Ihnen zu helfen, durch die Stürme zu gehen, wenn tiefe Wasser kommen, wenn Feuer also um uns herum ist. Und er möchte uns darin auch bewahren. Wenn man älter wird, hat man den Tod vor Augen. Es ist eigentlich ein Heimgang, nicht? Also ein Heimgehen. Aber trotzdem ist es eine Angelegenheit, die nicht angenehm ist. Den Herrn Jesus Christus anzuziehen, für solche Tage ist ganz besonders wichtig. Aber vielleicht habe ich im Geschäft, in meiner Arbeit, Arbeitskollege, einen Chef, der mir unangenehm ist, wo ich auch arg darunter leide, in der Schule einen Lehrer, im Studium Dozenten, die ganz schwierig sind. Jetzt gilt es, den Herrn Jesus Christus anzuziehen und dadurch auch in solch einer Situation zurechtzukommen. Ich habe vielleicht Kinder, die mir auf dem Herzen liegen. Sind sie ganz klein, sind sie schon größer, ganz egal. Aber ich habe sie ganz arg auf dem Herzen liegen. Und sie machen mir nicht nur vielleicht Freude, sondern sie machen mir manchmal auch Kummer. Jetzt gilt es, den Herrn Jesus Christus anzuziehen, nicht sich fertig zu machen lassen von der Frustration, die der Widersacher uns immer wieder ins Herz geben möchte. Nein. Wir dürfen mit dem Herrn Jesus Christus leben. Und der Herr Jesus Christus ist gekommen, um uns in wunderbarer Weise zu schützen. Der Paulus, wenn ihr die Listen lest, die er selber aufgeschrieben hat, wo er seine Kämpfe schildert, das ist atemberaubend. Was hat er alles durchleiden müssen? Wie hat man ihm übel mitgespielt? Gefängnis ist er gelandet, geschlagen wurde er, gefoltert wurde er. Und doch hat er durch den Herrn Jesus Christus gesagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Christus. Ich vermag alles. Das ist wunderschön. Wir dürfen vorangehen mit Hoffnung. Wir dürfen Mut haben im Glauben auch Dinge anzugehen mit der Hilfe vom Herrn Jesus Christus. Wir als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, sind gerade für diese Zeit geschaffen, um in dieser Zeit ein Licht zu sein. Um den Menschen, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen, zu zeigen, er kann wirklich retten. Er ist unser Friede in einer Zeit der Unruhe und des Chaos, wo alles zusammenbricht. Möge der Herr euch helfen, uns allen helfen, dass wir so vorangehen, mit der Waffenrüstung Gottes, ermutigt und gestärkt auch die nächsten Schritte wagen. Ich möchte am Schluss ganz kurz mit uns still werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht den Kopf einziehen müssen und uns verstecken müssen und weglaufen müssen, sondern das Feld behalten können, standhalten können, vorangehen dürfen. Wir danken dir, dass deine Kraft uns trägt, dass wir stark in dir sein dürfen, in der Macht deiner Stärke. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir darin wachsen. Hilf uns, dass wir ja in unserem Leben selber uns an dir erfreuen und anderen von dieser Freude immer wieder etwas sagen können. Amen.